Gleich bei unserem ersten Lied war das Thema aufgerufen und sehr gut umrissen. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Und dann gleich die Worte der Anbetung. Denn du regierst, denn du bist unser Retter. Vor einer Woche bin ich auf diesen Satz gestoßen in der Tageslosung: Du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und ich war überrascht, wie politisch das klingt. Und irgendwie, ja, Schadenfreude würde ich das nicht nennen, aber irgendwie keimte doch Freude auf. Das ist ja eine Antwort auf so ein Gebet: Ja, Herr, wie lange noch? Und was sollen wir noch alles unternehmen? Und dann die Hinwendung, den Blick höher gerichtet, und auf einmal sehen wir den handelnden Gott. So fasse ich auch alles auf, was wir bisher heute gehört haben. Wir sind eine lebendige Gemeinde, das ist auch in den freien Beiträgen sehr deutlich geworden. Wir werden über die Dinge auch gleich noch zusammen beten. Es ist auch Not da, auch Ungewissheit da. Und wenn immer Dinge nicht planbar sind, wie gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, sind bei den Ungewissheiten immer auch Zweifel da. Und da möchte ich diese Einladung auch nochmal bestärken und sagen: Lasst uns jetzt auch noch einmal höher schauen, aufblicken. In einem Lied heißt es: Hebet eure Häupter auf, harret still des Herrn, wachet und bereitet euch, er ist nicht mehr fern. Er ist nicht fern. In Lukas 21 lesen wir, nach vielen Prophetien, die Jesus über die Endzeit gesprochen hat, sagt er, wenn sich diese Dinge alle so ereignen, zu erfüllen beginnen, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Hilfe steht kurz bevor. Es gibt viele Dinge, die uns belasten, die uns herunterziehen, die uns auch Angst machen. Interessanterweise sind in unseren Nachrichten die Urgewalten im Augenblick das große Thema: Wasser und Feuer. Da kann man die ganze Bibel über Jahrtausende lesen, das beschäftigte und ängstigte die Leute schon vor Jahrtausenden. Und im 21. Jahrhundert haben wir das nicht im Griff. Wir sagen, wir haben es noch nie so wenig im Griff gehabt wie jetzt. Naturgewalten. Und was haben wir uns alles angemaßt, was wir alles in den Griff kriegen wollen? Und so klingen manchmal auch unsere Programme, unsere Lösungen wie, ja, überhaupt nicht im selben Maßstab dessen, was in den Gewalten gerade zum Ausdruck kommt. Ich schaue mit euch gerne in die große, weite Welt, und dann hören wir Haiti heute. Man weiß überhaupt noch nicht, wie viele Menschen bei dem Erdbeben umgekommen sind. Immer wieder haben wir hier auch für Afghanistan gebetet. Wir sagten auch, Rückzug der Truppen aus dem Ausland klingt erstmal gut, aber im Augenblick ist es so, dass das, was man 30 Jahre lang oder noch länger dort bekämpft hat, ganz klar die komplette Macht übernimmt. Wir haben hier auch für Myanmar gebetet, auch letzten Sonntag auch gesammelt. Auch wir haben einen Regierungswechsel vor in diesem Land. Unausweichlich werden wir Ende des nächsten Monats eine neue Regierung formen. So ist vieles im Fluss, ist in Bewegung. Aber es sind diese Dinge, die uns unruhig machen, wenn wir uns fragen, wo sind wir gefragt? Der Losungstext, du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang, kommt aus Jesaja 25. Und den Text werden wir auch gleich noch zusammen lesen. Wenn er zu klein auf dem Bildschirm ist, werden wir ihn zusammen hören. Aber der Lehrtext am selben Tag in der Tageslosung sind Worte jetzt nicht des Propheten Jesaja, sondern der jungen Frau, eigentlich des Teenagers Maria. Maria hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist, dass Gott etwas mit ihr vorhat. Aber das, wie sie betet, die Anbetung, die sie bringt, da merkt man, in welchen Maßstäben auch ein junger Mensch denkt und mit welchem Gottvertrauen auch junge Leute ins Leben gehen. Sie sagt, so lesen wir das in Lukas 1, Vers 51, sie spricht von Gott, er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Auch wieder überraschend politisch. Von den Weltmächten, von den Gewaltherrschern und von den Unterdrückten. Und wie da die Hoffnung auf Gott beruht, dass er das, was in unserer Welt aus dem Lot geraten ist, sieht und dass er dem Bösen Grenzen setzt. Auch wenn er die Übeltäter nicht sofort aus unserem Leben schafft, wenn die Gewaltherrscher nicht sofort ihr Amt verlieren. Es wird aber so sein, dass die, die Gewalt sehen, Gewalt ernten werden. Kein Weltreich lebt für immer. Kein Denkmal steht für immer. Egal, welche Bücher geschrieben werden und egal, wie man versucht, die Vergangenheit zu deuten und für sich zurechtzustutzen. Am Ende dämpft Gott das Handeln der Tyrannen und lässt sie untergehen. Natürlich sind wir versucht, immer wieder zuerst daran zu denken, was wir selber in dieser Welt machen können. Auch in Gesundheitsfragen, auch in Machtfragen, auch in allen Dingen, ja, wir haben es gehört, von der Umwelt, von unserer Umwelt her. Aber wie beendet man Gewalt? Versucht man Gewalt mit Gewalt zu beenden, dann wechselt doch die Gewalt bloß die Seiten. Gibt es dann überhaupt Geschichten, wo das wahr geworden ist mit den Tyrannen? Und ja, in dieser Woche ist ein Herr al-Bashir in den Nachrichten. Er regierte den Sudan. Er regierte den Sudan absolut. Und er hat in einer Region, die Darfur heißt, und im Tschad, in den Nachbarregionen, unfassbares Leid angestiftet. Als ich noch nicht 20 war, habe ich das wahrgenommen und als Gott mir eine Berufung gegeben hat in die Mission, da habe ich an das Land gedacht. Dass ja, dieser al-Bashir auf dem Gewissen hatte. Gut, er hatte mächtige Unterstützer bis zum Schluss, auch von solchen Leuten, deren Namen auch oft in den Nachrichten sind, wie Putin. Aber in dieser Woche hat sein Land, Sudan, ihn an den internationalen Gerichtshof in Den Haag überstellt. Er wird seinem Gericht nicht entgehen und das Den Haag-Gericht ist ja nicht das Gericht, das wir als letzte Instanz betrachten. Er wird vor Gott stehen. Ich will gar nicht auf Gaddafi eingehen, wie sein Ende ausgesehen hat. Die Tyrannen aus unserer Zeit. Aber lass uns mal weiter. So, das ist natürlich jetzt hoffnungslos klein, ja. Ja, zum Glück habe ich das auch noch hier ausgedruckt. Ich lese es für uns. Wir sind in Jesaja 25. Dankgebet für Gottes Hilfe. Wer Jesaja kennt, viele Prophetien über das Volk Israel, aber auch über die Königreiche aus der Zeit des Propheten. Und dann auch Prophetien, die weit in die Zukunft gehen. Und wenn wir nicht so oft im Alten Testament lesen, werden wir hier auch überrascht sein, dass hier Dinge im Wortlaut vorkommen, die wir eigentlich in der Offenbarung vermuteten. Aber schaut mal, mitten in einem Umfeld, in dem Israel Gewalt leidet, das jüdische Volk verachtet ist, jüdisches Leben und Gott, der Gottesglauben der Juden verachtet sind, verfolgt werden, wo Gläubige verfolgt werden, sagt Jesaja hier: Herr, du bist mein Gott. Ich lobe dich und preise deinen Namen, denn du vollbringst wunderbare Taten. Was du vor langer Zeit beschlossen hast, das hast du in großer Treue ausgeführt. Die mächtige Stadt in einen Schutthaufen hast du sie verwandelt, ihre unbezwingbaren Mauern hast du in Trümmer gelegt und die Paläste der fremden Herrscher zerstört. Die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht und sie wird nie wieder aufgebaut. Darum ehren dich nun mächtige Völker, in den Städten der Welteroberer wirst du gefürchtet. Die Armen und Schwachen finden Zuflucht bei dir, dort sind sie sicher in Zeiten der Not. Du gibst ihnen Schutz wie ein Dach im Wolkenbruch, wie kühler Schatten in der Mittagshitze. Das Wüten der Gewalttäter gleicht dem Gewitterregen, der an die Mauern prasselt. Jetzt kommt hier der 5. Vers. Ich lese alles in der Übersetzung von Hoffnung für alle. Es ist so unbarmherzig, dieses Wüten der Gewalttäter, nochmal aus Vers 4. Es ist so unbarmherzig wie die Sonne, die in der Wüste vom Himmel brennt, doch du bringst ihren Lärm zum Schweigen. Du dämpfst ihr Siegesgeschrei wie eine Wolke die Sonnenhitze. Ja, wie eine Antwort auf das Gebet: Herr, wie lange noch sollen wir Gewalt leiden? Wie lange wird das Unrecht überhand nehmen? Mein Bruder und ich waren gestern auf einem Verwandtentreff und da wurden die vergangenen Jahrhunderte so nochmal skizziert, das 20. Jahrhundert, wie viel sinnlose und erbarmungslose Gewalt unter Menschen geherrscht hat. Ich lese aber gleich mal weiter im 25. Kapitel von Jesaja. Wir machen es etwas kürzer heute. Hier ist die Rede von einem fetten Festmahl. In der Luther-Übersetzung kommt das Wort fett und fettig einige Male vor, aber hier Hoffnung für alle verwendet diese Jugendsprache nicht. Und hier steht etwas einfach nicht ein fettes Fest, sondern ein Festmahl für alle Völker. Hier auf dem Berg Zion, das ist jetzt der Ausblick, ein Traum, aber auch eine Vision, eine Offenbarung. Kein Zweckoptimismus, sondern das, was Gott Jesaja zeigt, schreibt er hier auf. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Und Jesaja ist hier in Jerusalem. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Und weil alle schon dabei sind, könnte man auch sagen, alle werden bekennen, er allein ist unser aller Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Die Zahl 25 kann man sich leicht merken. Jesaja 25, wenn wir das heute auch noch mitnehmen, als ein Geschenk von Gott, so ein Danklied, dann können wir vielleicht irgendwann da auch wieder zurückgehen auf die einzelnen Bilder, diese Offenbarung dessen, was kommt. Wir bleiben jetzt hier. Ich mache ab Vers 6 weiter. Hier auf diesem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit vielen guten Speisen, Wein, mit allem, was zu einem guten Fest dazugehört, sammeln. Ja, wie stellt man sich so ein Fest vor? Ja, das stellt man sich so vor, wenn man irgend so ein Land nimmt wie Afghanistan, da gibt es ja auch viele Völker. Da gibt es die Pashtunen, dann gibt es die Usbeken, dann gibt es die Hazara, dann gibt es oben die Tadschiken. Es gibt Stämme, von denen man sagt, die könnten vielleicht sogar vom Volk Israel abstammen. Und wenn dort Bürgerkrieg ist, dann kämpfen die auch auf ethnischer Grundlage gegeneinander und alle Nachbarn mischen auch irgendwie mit. Und dann sagt man sich, ja, diese Feindschaft, die geht Generationen zurück. Ich bin da auch mit Familienangehörigen da rumgelaufen. Ich habe es hier schon einige Male erwähnt. Meine Schwester mit ihrer Familie war dort 19 Jahre Mitarbeiterin, sagen wir mal. Und da gibt es eine Stadt Balch. Und da hat man komplett ein prophetisches Bild vor sich. Nur noch Reste einer Mauer sind zu erkennen. Und dann haben wir das mal so überschlagen. Die Mauer mag 12 Meter breit gewesen sein. Und kein Stein auf dem anderen, kein einziger Gebäudeumriss ist erkennbar in dieser großen Stadt. Und dann gehen Schafherden durch. Und man denkt auch, wovon leben die Schafe? Hier ist nur Staub. Da war etwas Schönes erbaut worden, dann ist jemand etwas Schöneres eingefallen, dann ist der Herrscher vertrieben worden, dann haben die übernommen, dann ist dort eine Stadt entstanden, tausende von Jahren. Und diese Völker finden nicht zueinander. Selbst wir finden nicht zueinander. Wenn wir uns in irgendeiner Versammlung hinsetzen, schauen wir, mit wem wir sitzen. Und nicht mit allen Verwandten können wir, nicht mit allen Kollegen. Aber wenn dieses Fest kommt, dann sitzt man zusammen und jeder hat nur gute Nachrichten. Alle können miteinander. Alle haben die gleiche Freude. Alle haben denselben Gott. Alle haben seine Hilfe erfahren. Ja, das ist echt eine fette Party, wenn das kommt. Wenn wir alle zusammen sind und schenken Wertschätzung jeder Geschichte, jedem Erleben und zusammen dann Gott anbeten über das, was er in diesem Leben gemacht hat. Vers 7, dann zerreißt er die Hülle, den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht die Decke weg, das Leichentuch. Und diese Decke bedeckt alle Völker. Hier an diesem Berg wird das geschehen. Nun sind hier praktisch alles, vielleicht sind wir auch zu 100% Nicht-Juden, wir sind die Heiden, wir sind die Völker, wir sind diejenigen, die in der Geschichte keine Offenbarung Gottes hatten. Wir reden auch oft mit Menschen und manchmal auch über Menschen, die diese Offenbarung auch nicht haben. Die haben Vorstellungen von Religion, die haben Vorstellungen von der Welt. Und dann sind wir manchmal in der Zwickmühle, weil wir denken, ja, mit welchem Recht teile ich jetzt meinen Glauben mit jemand, der anders glaubt? Ist das nicht intolerant? Aber hier, wenn die Decke weg ist, wird das nicht mehr die Weltanschauung, die man Johann anerzogen hat, sein, sondern der offenbarte Gott, der wird von allen gesehen. Die Decke ist weg, die kulturelle Brille. Der Werdegang der Geschichte, was uns geprägt hat. Vielleicht auch die Lügen, denen wir aufgesessen sind. Alle Völker sind hier eingeladen, alle sind dabei. Gott kennt keine Grenzen, auch keine Obergrenzen. Er nimmt alle auf. Ja, was sind, wenn wir noch einen Augenblick bei Decken bleiben? Ja, wir sagen manchmal, dass unsere Gebete nur bis zur Decke gehen. Da ist kein Dialog mit Gott. Aber es wird eine Zeit geben bei diesem Fest. wenn wir ihn sehen werden von Auge zu Auge, Angesicht zu Angesicht. Das, was wir hier so als Stückwerk erleben, und da heißt das jetzt schon, ja, das ist jedes Mal, wenn man Gott erlebt, das ist eine Verwandlung von einer Herrlichkeit zur anderen. Aber dann ist alles weg, was uns trennt, was unseren Blick verhüllt und was es auch schon an Monolog gegeben hat, wo wir uns einen Dialog gewünscht haben. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon durch die Detmolder Altstadt gelaufen sind, vielleicht alle. Dort stand lange Zeit eine Plastik am Lippischen Landesmuseum mit den apokalyptischen Reitern. Hat jemand das gesehen? Hat jemand das beachtet? War recht gruselig anzuschauen. Mit vier Händen und vier Köpfen stand für die Dinge, die uns großen Kummer machen, wie Hunger, Pest, ja, der Tod. Und diese Plastik stellte den Tod des Todes dar. Der Tod wird nicht mehr sein. Hier bei Jesaja lesen wir das zum ersten Mal. Das Sterben hat ein Ende. Hier heißt es buchstäblich, er wird den Tod für immer und ewig verschlingen. Im Augenblick ist das eher so, dass uns der Tod auffrisst. Schon in der Angst, die wir davor haben. Oder in der Begleitung von Menschen, die den Tod vor Augen haben. Oder im Abschied von Menschen, die gestorben sind. Alle möglichen Todesschatten kennen wir. Ich habe einen Freund, er ist im evangelischen Arbeitskreis der CDU, langer, treuer Haudegen, 89 Jahre alt, heißt Wolfgang Strohmeier. Und er sagte, bis er 88 war, sagte er diese Woche, dachte er, es ist toll, alt zu werden, und mit 89 hat er Schmerzen ohne Ende. Und obwohl er so glaubensstark ist, dass er immer auch mit einer Andacht kommt, sagt er, es kracht in meinem Glaubensgebälk, weil Altersgenossen sterben weg. Und dieser Schmerz, den könnte man behandeln, wenn man die Hüfte neu machen könnte, aber der Diabetesarzt sagt, das geht nicht. Du darfst keine OP haben. Und der Kardiologe auch. Und ich bin da natürlich noch etwas altersmäßig weit weg davon, aber dann denke ich, oh, ich werde auch älter. In die Richtung geht die Reise, unausweichlich. Aber hier heißt das, der Tod wird für immer weg sein. Der Feind, der eigentliche Feind, der letzte Feind, heißt das in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der Tod, wird vernichtet. Und so sind wir fast fertig, noch den 9. Vers. Das Ende aller Zweifel. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns geholfen. Ja, so ist der Herr, unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Selbst die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus waren und dann vor dem auferstandenen Jesus knieten, hatten Zweifel. Sie fragten sich, ist das mein Weg? Bin ich hier nicht einer Illusion aufgesessen? Wie geht das weiter nach dem Tod? Niemand von ihnen wusste, wie ihr Leben ausgeht. Hätten sie es gewusst, sie würden sich vielleicht umentscheiden, was sie mit ihrem Leben anzufangen haben. Aber hier in der Herrlichkeit Gottes, unverhüllt mit ihm, da gibt es keine einzige offene Frage, was Gott angeht. Und alle Fragen, die uns ein Leben lang beschäftigt haben, sind uns dann komplett fern. Nur noch Gewissheit. Das ist das Festmahl für alle Völker. Und wenn wir von der Endzeit reden, reden wir natürlich vom Leib des Herrn, von Jesus, dem Auferstandenen und der Gemeinde, seiner Braut und wenn die zusammen sind und das große Fest starten. Das war mal sehr weit weg. Generationen mussten hoffen und bangen. Und dann kommt Jesus und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war vor 2000 Jahren. Und dann haben irgendwelche Leute wie Simeon auf einmal gesagt, ja, jetzt habe ich den Messias gesehen, jetzt kann ich sterben. Aber wie viele Generationen vor Simeon haben auf den Messias gewartet, ihn aber nicht gesehen. Und dann läuft Jesus die staubigen Straßen Israels ab und dann heilt der Kranke, macht Mut, stärkt. Dann wird Zachäus auferweckt, dann das tote Mädchen. Dann wird er gekreuzigt und er merkt, auch da hält der Tod ihn nicht fest. Ja, an diesem Fest, da feiern wir es. Der Tod ist zu Ende. Er frisst nichts mehr weg. Leben ist da, das niemand mehr antasten kann. Und wir, ja, Lukas ist eben davongestürmt, aber der wird schon seit Monaten von diesem Ereignis gelebt haben, das jetzt kommt. Dass ein Baby geboren wird. Und das ist, war noch nicht da. Aber vieles in ihrem Leben hat sich schon drumherum gestaltet. Selbst die Vorbereitung für den Gottesdienst heute. Wird es gehen, wird es nicht gehen? Und wenn es soweit ist, das hat Priorität. Ja, viele Ereignisse werfen ihre auch manchmal wunderbare Schatten voraus. Und so können auch wir in den Dingen, in denen wir stehen, und wir haben jetzt auch gleich eine Zeit des Gebets, in den Dingen, die uns belasten, in den Dingen, die keine Lösung finden, wo auch andere, wo einige, wir haben ja heute gehört, Heilung erlebt haben durch Gebet und andere haben keine Heilung bisher gesehen, trotz Gebet. Wir werden gleich für alle beten. Und wir werden beten mit diesem Maranatha-Blick. Komme bald, Herr Jesus. Wir sehen uns, auf dieses Fest zu erleben. Und wir freuen uns, dass wir alle eingeladen sind, dass alle dabei sein werden, dass alle Völker eingeladen werden können. Ich schließe mit einem historischen, mit einem Lied mit einem historischen Bezug von Manfred Siebald. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Spiegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Jesu Name wird bestehen. Jesu Reich nicht untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen, Jesus herrscht in Ewigkeit. Und ich kann es mir nicht nehmen lassen. Noch ein kleiner Nachschlag. Jörg Svoboda, das bedeutet, sein Nachname bedeutet auf Russisch Freiheit. Er kannte aber viel Unfreiheit. Der dichtet es so: Die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt.